Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Ich werde an dich denken. Unter Christen ist dieser Satz weit verbreitet und er bedeutet meistens so viel wie ich werde an dich denken und für dich beten. Der Apostel Paulus allerdings gibt sich mit einer solchen Umschreibung nicht zufrieden, sondern sagt sogar, ich beuge meine Knie vor dem Vater. Daran merkt man schon, wie viel ihm das Beten bedeutet und welch große Erwartungen er daran knüpft. Wir werden uns in dieser Sendung sein Gebet für die Christen in Ephesus und Umgebung ein wenig genauer ansehen. Dazu, liebe Hörer, ein herzliches Willkommen. In der vorigen Sendung aus der Reihe Durch die Bibel sind wir im Epheserbrief, Kapitel 3, auf ein interessantes Phänomen gestoßen, das leider nur im griechischen Originaltext so richtig gut zu erkennen ist. Und zwar beginnt Paulus in Vers 1 mit einem Satz, der gleich darauf abbricht und erst in Vers 14 wieder aufgenommen wird. In den meisten Ausgaben der Lutherbibel endet Vers 1 deshalb mit einem Gedankenstrich, um deutlich zu machen, dass der darauffolgende Abschnitt ein Einschub ist, also im Grunde ein Abschweifen vom eigentlichen Thema. In manchen modernen Bibelübersetzungen hat man dagegen versucht, diesen Einschub mit Worten kenntlich zu machen. So zum Beispiel in der Guten Nachricht Bibel. Dort heißt es am Anfang von Kapitel 3 an die Christen in Ephesus gerichtet, deshalb bete ich, Paulus, für euch zu Gott. Und erst in Vers 14 geht es dann wirklich zur Sache. Dort lesen wir, deshalb knie ich vor Gott nieder und bete zu ihm. Weiter beschreibt Paulus, mit welchen Anliegen er für die christliche Gemeinde eintritt. In dem Einschub, der die Verse 2 bis 13 umfasst und mit dem wir bereits Bekanntschaft geschlossen haben, ging es darum, dass Paulus als Apostel eine einzigartige Aufgabe wahrgenommen hat. Anders als zum Beispiel Petrus hat er sich vor allem den Nichtjuden, also den Heiden, zugewandt, um ihnen das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen. Dadurch hat er ihnen, wie er sich ausdrückt, ein göttliches Geheimnis kundgetan. Nämlich, Vers 6, dass die Heiden Miterben sind und mit zu seinem Leib gehören. Gemeint ist der Leib Christi, also die Gemeinde. Und dass sie Mitgenossen der Verheißung sind in Christus Jesus. Man bekommt hier sehr stark den Eindruck, dass Paulus, von Geburt an selbst ein Jude, die Christen in Ephesus, die früher mal Heiden gewesen waren, dass er sie daran erinnern will, was sie den Judenchristen zu verdanken haben. Es gibt keinen Grund, auf sie herabzuschauen, auch wenn sie teilweise vielleicht ein wenig ängstlich an manchen jüdischen Gepflogenheiten festhalten. Lassen wir nun aber diesen Einschub, den Paulus bestimmt nicht ohne Grund gemacht hat, hinter uns. Vers 14 lautet also nach der gewohnten Luther-Übersetzung, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Mit dem Wort deshalb wird eine Verbindung mit dem zuvor Gesagten hergestellt. Wegen seines großen Interesses an den Ephesern möchte Paulus jetzt im Gebet für sie eintreten. Weil Gott ihn, Paulus, dazu beauftragt hatte, die Heiden zum Miterben an Gottes Heil zu machen. Deshalb liegt es ihm am Herzen, dass sie ihr ganzes Fühlen und Wollen auf Gott ausrichten. Ja, dass, wie wir gleich in Vers 17 noch hören werden, Jesus Christus in ihnen wohnt und dass sie den ganzen Reichtum seiner Gnade erfahren. An anderer Stelle habe ich schon einmal erwähnt, dass Paulus ein Mann war, der größten Wert auf das Gebet legte. An der Bibelschule habe ich einmal meine Studenten aufgefordert, alle Gebete von ihm, die sie im Neuen Testament finden können, zusammenzutragen. Ich kann Ihnen sagen, meine Studenten waren ganz schön erstaunt, wie viele da zusammengekommen sind. In Vers 14 unseres Bibeltextes erwähnt Paulus im Zusammenhang mit dem Gebet ein kleines Detail, das wir keinesfalls übersehen sollten. Er schreibt, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Das heißt, Paulus kniet nieder. Seine Ehrfurcht vor Gott, seine Dankbarkeit und der Wunsch, dass Gott ihn erhören möge, drängen ihn dazu. weil es seine innere Haltung zum Ausdruck bringt. Dennoch tut er es freiwillig. Ich meine, den Christen würde es auch heute gut zu Gesichte stehen, bei passender Gelegenheit diese Gebetshaltung einzunehmen. Als junger Pastor habe ich einmal Folgendes erlebt. Ich leitete einen Gottesdienst in einer kleinen ländlichen Gemeinde und forderte die Gottesdienstbesucher an einer bestimmten Stelle der Liturgie auf, »Lasst uns die Häupter zum Gebet neigen.« Ich schloss meine Augen und wollte gerade anfangen, laut für alle ein Gebet zu sprechen, da hörte ich ein Gepolter, als ob mindestens die Hälfte der Besucher fluchtartig die Kirche verlassen wollte. Da ich mir eigentlich keiner Schuld bewusst war, riskierte ich einen Blick und nahm dankbar zur Kenntnis, auch nicht einer hatte sich davon gemacht, sondern sie hatten sich alle zum Beten hingekniet. Es wurde ein sehr anrührender Gottesdienst, den viele als Segen empfunden haben. Ich sage das nicht, dass es so war, nur weil sich die Gemeinde zum Beten niedergekniet hat. Aber diese Geste hat sicher dazu beigetragen, weil sie deutlich macht, dass alle miteinander vor den großen Gott treten, um ihm die Ehre zu geben. Dieses äußere Zeichen macht deutlich, dass wir als Gottes Geschöpfe gern und freiwillig die Position einnehmen, die er als Schöpfer uns zugedacht hat. Ich muss zugeben, dass ich inzwischen nur noch sehr selten im Knien bete, weil mir die Arthrose zu schaffen macht. Trotzdem wollte ich diesen Punkt nicht unerwähnt lassen. Denn sogar über Jesus, Gottes Sohn, wird berichtet, und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete. Das war damals im Garten Gethsemane, kurz bevor Jesus gefangen genommen und dann gekreuzigt wurde. Diese Begebenheit führt uns vor Augen, wie eng die Beziehung zwischen Jesus und seinem Vater im Himmel auch in dieser angsterfüllten Situation gewesen ist. Nun wissen wir, dass durch Jesus alle, die an ihn glauben, Kinder Gottes sind. Wohl deshalb schreibt Paulus in Vers 14 unseres Bibeltextes, dass er seine Knie beugt vor dem Vater. Ebenso gut hätte er ja auch schreiben können vor Gott. Doch er betet im Namen des Herrn Jesus Christus und bezeichnet deshalb Gott, so wie Jesus es auch tat, als seinen Vater. In Kapitel 1 des Epheserbriefes, in den Versen 16 und 17, finden wir eine andere Formulierung, die aber etwas Ähnliches aussagt. Dort heißt es, »Ich gedenke euer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit.« Wie es scheint, bezieht sich Paulus beim Beten immer wieder, direkt oder indirekt, auf Jesus Christus. Oder anders ausgedrückt, er betet im Namen Jesu. Und das gewiss mit Absicht. Denn Jesus hat einmal zu seinen Jüngern gesagt, »Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird er's euch geben.« Zu dem Zeitpunkt, als Jesus das zu seinen Jüngern sagte, waren sie etwa 3 Jahre lang mit ihm zusammen gewesen. Doch manchmal benahmen sich die Jünger wie Kinder. »Gib mir dies und gib mir das« oder »Wer von uns wird der Größte sein im Himmelreich« und so weiter. Aber spätestens, als Jesus zu ihnen sagte, dass er sie verlassen würde, wurden sie auf einmal ernst. In dieser Situation sagte Jesus ihnen, dass sie getrost sein sollen und dass sie ihre Bitten in seinem Namen an den Vater richten sollen. Denn Jesus Christus will ihr Fürsprecher vor dem Vater sein. Ist Ihnen beim Lesen des Neuen Testaments schon mal aufgefallen, dass die Gebete des Apostels Paulus anscheinend alle recht kurz sind? Nun ja, vielleicht handelt es sich in seinen Briefen nur um eine Art Kurzfassung. Dennoch habe ich den Eindruck, dass sich Paulus beim Beten stets auf das Wesentliche konzentrierte. Darin stimmte er mit Jesus überein, der einmal gesagt hat, »Wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden.« Denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Nachzulesen in Matthäus 6, Vers 7. Oder denken wir an das großartige Fürbittengebet, mit dem sich Mose an Gott wandte, nachdem die Israeliten ein Stierbild, also das berühmte goldene Kalb, angebetet hatten. Moses Fürbittengebet umfasst gerade einmal 3 Verse. Und als Elia auf dem Berg Karmel allein auf Gottes Seite stand gegen die Propheten des Baal, Da betete er ein wichtiges Gebet, das in unserer Bibel nur 2 Verse lang ist. Zurück zum Neuen Testament. Das Gebet Jesu für seine Jünger, das im Johannesevangelium immerhin das ganze Kapitel 17 umfasst, kann man in nur etwa 3 Minuten sorgfältig durchlesen. Und gerade mal 3 Wörter lang ist wiederum ein ganz bestimmtes Gebet des Simon Petrus. Kein Wunder, denn er sprach es, als er in den Wellen des Sees Genezareth zu versinken drohte. »Herr, hilf mir«, rief er laut, wie uns das Matthäusevangelium berichtet. Manche Leute meinen zwar, dies sei gar kein richtiges Gebet gewesen, sondern eben nur ein Hilferuf. Ich bin mir aber sicher, es war ein Gebet, und es wurde sofort erhört. Wenn Simon Petrus stattdessen so gebetet hätte, wie einige von uns Predigern es am Sonntagmorgen im Gottesdienst tun, »Herr, du bist der Allmächtige, der Allwissende, der Allgegenwärtige« und so weiter, dann wäre er schon 5 Meter unter der Oberfläche gewesen, bevor er überhaupt zu seiner eigentlichen Bitte gekommen wäre. Ich sage Ihnen, er kam schnell zur Sache. Und ich meine, dass Gebete grundsätzlich nicht künstlich aufgeblasen werden sollten, so als ob wir unser Anliegen vor Gott verschleiern müssten. In unserem Bibeltext hat der Apostel Paulus davon gesprochen, dass er vor dem Vater, also vor Gott, die Knie beugt. Und nun Vers 15, der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Ja, Gott hat eine große und eine großartige Familie. Viele Leute denken zwar, so drücke ich es manchmal scherzhaft aus, sie denken, Gottes Familie bestehe nur aus mir und den Meinen sowie aus uns und sonst niemandem mehr. Aber die Familie Gottes ist schon noch ein wenig größer. Manche Leute sind der Auffassung, ihre kleine Clique in der Gemeinde sei die einzige Gruppe, auf deren Gebete erhört. Manche Christen glauben, ihre Ortsgemeinde sei die Gesamtheit der Heiligen auf Erden. Es gibt andere, die sind davon überzeugt, dass ihre Denomination die ganze Familie Gottes ausmacht. Und schließlich gibt es auch solche, die glauben, dass Gott erst seit dem Zeitpunkt Menschen rettet, nachdem am Pfingsttag in Jerusalem die erste christliche Gemeinde entstanden ist. Doch wenn ich die Bibel richtig verstehe, hat Gott auch schon vorher Menschen errettet. Außerdem gehören auch noch andere Wesen zu Gottes Familie, zu Gottes Hofstaat, zum Beispiel die Engel. Denn außer den Menschen hat Gott noch weitere intelligente Wesen erschaffen, von denen der Seher Johannes im Buch der Offenbarung schreibt, dass sie nicht zu zählen seien. Gott ist der rechte Vater, schreibt Paulus im Epheserbrief, über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Und weiter ab Vers 16, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Das ist also das Gebetsanliegen des Apostels Paulus für die Christen in Ephesus und Umgebung. Beachten Sie bitte, dass es hier heißt, Gott möge ihnen Kraft geben nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, also entsprechend seinem Reichtum. Anders als der berühmte Mr. Rockefeller, der seinem Golfjungen für dessen Mühe nur ein paar Cent zusteckte. Er gab etwas von seinem vielen Geld, aber er gab nicht entsprechend seinem Reichtum. In den gerade vorgelesenen Versen entdecke ich 4 präzise Bitten, die Paulus im Hinblick auf die Christen in Ephesus ausspricht. Erstens ist es sein Gebetsanliegen, dass die Gläubigen, Zitat, stark werden durch Gottes Geist an dem inwendigen Menschen. Meine Erfahrung ist, dass viele Christen, wie auch ich selbst, häufig für die Gesundheit beten, für die anderen Menschen, aber auch für meine eigene. Doch das geistliche Leben der Christen braucht ebenso Gebet. Paulus betet für den inwendigen Menschen, weil ihm bewusst ist, dass der äußere Mensch vergehen wird. Körperliche Gesundheit ist wichtig, Aber Gesundheit ist nicht alles, auch wenn das immer wieder behauptet wird. Und tatsächlich braucht es ja auch Kraft, um das christliche Leben zu verwirklichen, um in Gnade zu wachsen und sich bis zur vollen Reife zu entwickeln. Diese Kraft schenkt der Heilige Geist, so der Apostel Paulus. Wie gesagt, wir neigen dazu, vor allem für den äußeren Menschen zu beten. Es ist auch nichts Falsches daran, für die eigene Gesundheit und für die anderer zu beten. Paulus hat es getan, für andere und für sich selbst. Dreimal bat er Gott darum, den Pfahl in seinem Fleisch, wie er sich ausdrückte, zu beseitigen. Es ist ermutigend zu wissen, dass Gott Gebet hört und beantwortet. Aber wir sollten nicht vergessen, dass die geistliche Seite eines jeden Christen das Gebet genauso benötigt wie die leibliche Seite. Nur der Heilige Geist kann Kraft, Leben und Wachstum zur vollen Reife des Gläubigen geben. 4 präzise Bitten formuliert Paulus in unserem Bibeltext. Hier kommt die Nummer 2. Paulus betet, Vers 17, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Das entspricht genau dem, was Christus mit den Worten meinte, ihr in mir und ich in euch. Und auch Paulus konnte, wie im Galaterbrief, ausrufen, Christus lebt in mir. In Christus, das ist der eine wichtige Gedanke des ganzen Epheserbriefes. Und dazu gehört auch das wunderbare Gegenstück, dass Christus in uns ist. Wir in ihm und er in uns. Das spiegelt unsere Stellung zu ihm wider. Deshalb schreibt Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 13, erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht, prüft euch selbst, oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Wenn nicht, dann wärt ihr ja untüchtig. Untüchtig, das heißt, ihr hättet als Christen versagt. Es hängt also auch im alltäglichen Leben viel davon ab, ob Christus in uns ist und wir in ihm. Christus ist nicht als vorübergehender Gast gekommen. Er ist durch den Geist als ständiger Bewohner gekommen, um in unserem Leben zu wirken und zu leben. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, hat Jesus einmal zu seinen Jüngern gesagt. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Das dritte von insgesamt 4 Anliegen, die Paulus in unserem Bibeltext nennt, ist die Bitte, dass die Christen die Ausmaße der Liebe Christi erkennen mögen. Die Ausmaße der Liebe, die alle Erkenntnis übertrifft. Dass die Ausdehnung der Liebe Christi schier endlos ist, deutet Paulus dadurch an, dass er ausdrücklich von ihrer Breite, ihrer Länge, ihrer Höhe und ihrer Tiefe spricht. Sie merken schon, mit einem Zollstock kommt man da nicht weit. Die Liebe Gottes in Jesus Christus übertrifft alle menschliche Erkenntnis. Und doch erschließt sie sich demjenigen, der sich in diese Liebe hineinbegibt. Im 1. Korintherbrief am Anfang von Kapitel 8 schreibt Paulus, wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, der hat noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Und nun komme ich noch zu der 4. Bitte, die Paulus in seinem Gebet für die Christen in Ephesus und Umgebung formuliert. Sie mögen erfüllt werden mit der ganzen Gottesfülle. Diese Gottesfülle erinnert mich an die Fülle des Lebens, die nur Gott schenken kann. Jesus hat einmal gesagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Und Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, Kapitel 9, Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen alle Zeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. Man könnte also sagen, die Fülle von Gott ist so überschwänglich groß, dass man eigentlich gar nicht anders kann, als davon etwas an andere weiterzugeben. Und so lesen wir in den beiden letzten Versen unseres Bibeltextes, also in Epheser 3, Verse 20 und 21, dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Paulus schließt sein Fürbittengebet mit einer Doxologie, also einem feierlichen Rühmen der Herrlichkeit Gottes ab. Und damit endet auch der erste Hauptteil des Epheserbriefes. Ich habe den Eindruck, dass man diese letzten beiden Verse nicht weiter auslegen muss, um sie zu verstehen. Jede Auslegung würde nur die Gefahr in sich bergen, dass man sie womöglich abschwächt. Fest steht, dass Gott uns mit geistlichen Gaben überreich beschenken möchte. Und er schenkt nicht etwas von seinem Reichtum, sondern, Vers 16, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, also entsprechend seinem unermesslichen Reichtum. Wie gut ist Gott zu uns und wie klein sind wir? Wir haben nicht einmal genügend Raum für alle seine Segnungen. Der erste Hauptteil des Epheserbriefes, in dem vor allem die christliche Lehre im Mittelpunkt stand, liegt hinter uns. In den Kapiteln 4 bis 6 geht es nun um die praktischen Auswirkungen dieser Lehre auf das Leben der Christen. Ganz konkret, wie steht es zum Beispiel um die verschiedenen Gaben, mit denen der Heilige Geist die Menschen in der Gemeinde ausrüstet? Wie kann sichergestellt werden, dass die Christen nicht gegeneinander konkurrieren, sondern mit ihren Gaben angemessen umgehen? Ich bin mir sicher, was Paulus damals den Christen in Ephesus und Umgebung mitgeteilt hat, ist auch für uns heute nicht ohne Belang. Also herzliche Einladung an Sie, auch bei den nächsten Folgen der Sendereihe Durch die Bibel wieder mit dabei zu sein. Bis dahin auf Wiederhören und ein herzliches Gott befohlen.